Die Presse.
Auf chinesische Importe in die USA gelten nach wie vor Zölle in der Höhe von 145%. Andere Länder genießen da aktuell eine 90-tägige Pause von den Anfang April von Donald Trump verkündeten Zöllen. China aber hat sich auf den Konflikt eingelassen und erhebt seinerseits 125% Zoll auf Waren aus den USA. Die beiden Weltmächte USA und China befinden sich im offenen Handelskrieg. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Wie lange sind solche Zölle auf Dauer haltbar? Ist die erratische Zollpolitik Trumps eine Chance für China, sich als verlässlicher Handelspartner zu profilieren? Und kann China den Handelskrieg mit den USA am Ende gar gewinnen? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Marlies Eder aus dem Außenpolitikressort der Presse gesprochen. Hallo Marlies.
Hallo.
Marlies, seit Wochen tobt dieser Handelskrieg, insbesondere zwischen den USA und China. Und wie wir alle gesehen haben in den letzten Wochen, ist China da einen harten Konfrontationskurs gefahren, hat also Zölle mit Gegenzölle beantwortet. Was war denn genau die Strategie dahinter?
Also ich nehme an, dass China, oder es macht auf mich einen sehr starken Eindruck, dass China im Handelsstreit mit den USA Stärke beweisen will. Es hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm entwickelt, nicht nur wirtschaftlich, sondern hat auch politisch und militärisch eine immer größere Macht entwickelt. Und sie will jetzt zeigen, die KP-Führung, dass sie ein ebenbürtiger Partner auf der Weltbühne ist. In sozialen Medien, die ja sehr stark kontrolliert sind und wo man ausgehen kann, dass auch die chinesische Führung da ihre Narrative durchsetzt, vor allem in so einem heiklen Thema wie dem Handelsstreit. Da kursieren mehrere Erzählungen. Also einerseits, dass China nicht nachgeben wird und dass diese Zollpolitik von Donald Trump keine Art sei, mit China umzugehen. Und ich glaube, das bestätigt auch meinen Eindruck.
Also durchaus widerständisch. China hat ja in dieser ganzen Zollstrategie durchaus eine Sonderrolle. Geht es da darum, China ganz besonders zu treffen oder China auch irgendwie in anderen wirtschaftlichen Beziehungen zu isolieren?
Also das ist sicher der Eindruck, den die kommunistische Führung hat, dass die US-Regierung China isolieren will und eingrenzen will, eindämmen will. Das wird auch immer wieder so erzählt in Peking und auch öffentlich bekannt gegeben. Und es wird jetzt natürlich verstärkt, dieser Eindruck, dadurch, dass Trump eigentlich für den Rest der Welt alle Zölle, also diese reziproken Zölle im Rahmen des Liberation Day aufgehoben hat und China sogar noch mehr mit Zöllen belegt hat, die mittlerweile 145% auf Importe betragen. Ich weiß es nicht, wie das sozusagen, ob das tatsächlich die Strategie ist, die in Washington gefahren wird, da das natürlich alles sehr erratisch ist und man sehr schlecht in Donald Trump hineinschauen kann. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass China ein Hauptkonkurrent der USA in vielen Bereichen geworden ist, also vor allem auch, was den technologischen Wettstreit betrifft. Also es geht ja vor allem in Themen wie künstliche Intelligenz oder zum Beispiel auch Quantencomputing darum, wer da die Führerschaft übernehmen kann. Und das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern da geht es im Endeffekt auch um nationale Sicherheit, um Verteidigung und wer diese Techniken dann militärisch am besten einsetzen kann, sollte es zu einem Konflikt kommen.
Jetzt gibt's ja immer diese etwas notdürftige Erklärung, die man so vor sich her sagt. Ja, Trump, der ist da auf Deals aus. Welche Deals wären denn das jetzt in Bezug auf China? Du hast ja gerade schon eine Konkurrenzkonstellation erwähnt.
Ja, also was Trump verspricht, ist sozusagen im Kurzen gesagt, glaube ich, vielen bekannt. Er will Wirtschaftsaufschwung, er will mehr Jobs für die Bevölkerung und da hat er eben auch eine Ansiedlung der Industrie, eine verstärkte Ansiedlung der Industrie versprochen und mehr ausländische Investitionen. Und bei China im Speziellen geht es eben, also das, was jetzt vor allem im Handelsstreit eben das vordergründige Thema ist, um eine Verringerung des Handelsbilanzdefizits, was ja mittlerweile, da muss ich kurz nachschauen, 300 Milliarden Dollar beträgt, also eine große Summe. Washington will also die Exporte nach China wieder erhöhen. Das war auch im ersten Handelsstreit ein Thema. Da wurde ja schon einmal eine Vereinbarung geschlossen. Da wurde dann vereinbart, vor allem in Bereichen von Industriegütern, von Energie, von Agrarprodukten, aber auch bei Finanzdienstleistungen, dass da die USA wieder mehr nach China exportieren können. Und auf der anderen Seite geht es auch um Themen wie Technologietransfer, erzwungenen Technologietransfer, um Wissenschafts- und Wirtschaftsspionage, also um Schutz geistigen Eigentums aus den USA. Und ein recht öffentlichkeitswirksamer Deal wäre, wieder Zugeständnisse im Bereich von Fentanyl zu China herauszulocken. Viele Menschen in den USA sind abhängig von der Droge. Also das ist ein Opioid. Und das ist sozusagen eine Maßnahme, wo Trump dann sicherlich auch punkten kann, weil viele Importe, also weil China im Endeffekt eine Hauptquelle von Fentanyl in den USA ist.
Dieses Konkurrenzverhältnis zwischen den USA und China, das hast du jetzt erklärt. Wie eng sind denn diese Wirtschaftsräume auch verbunden? Hat man denn die Zölle in China schon gespürt in den letzten Wochen?
Also man kann erstmal sagen, dass sich China eigentlich schon, wie ich vorher auch kurz erwähnt habe, seit Jahren auf so einen Fall vorbereitet. Also dass es seine Wirtschaft unabhängiger von ausländischen Einflüssen aufbaut, eben auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettstreits mit den USA. Aber China ist ja, das Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftsmodell, das chinesische, baut ja vor allem auf den Exporten auf. Und natürlich betrifft das dann sehr viele Menschen in China. Also ich sage mal, dass jeder irgendjemanden kennt, der direkt in diesen Handelsstreit verwickelt ist. Und also es ist jeder indirekt betroffen. Und gerade im Export-Import-Bereich gibt es sehr viele Berichte über Unternehmen, die schließen mussten, die Mitarbeiter kündigen mussten, über Unternehmen, die ihre Fracht ins Meer schütten, weil sie nicht wollen, dass diese Waren in den USA ankommen. Es gibt Berichte über Auftragsstopps aus den USA. Und natürlich, wenn Unternehmen schließen müssen, wenn es Entlassungen gibt, dann wird das auch sich im Konsum widerspiegeln. Die Menschen haben dann einfach weniger Geld. Und zusätzlich zu alledem werden natürlich Waren aus den USA, Konsumgüter, viel teurer werden.
Stehen denn dann Bevölkerung und Wirtschaftstreibende überhaupt hinter diesen Gegenmaßnahmen, diesem Konfrontationskurs?
Sagen wir es mal so, also erstens, glaube ich, wird das niemand öffentlich zugeben, wenn er dagegen wäre. Also China hat eine sehr starke Medienkontrolle. Also Gegenstimmen werden da wahrscheinlich eher sehr leise gehalten. Es gibt auch schon Hinweise auf Zensur in sozialen Medien. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest jetzt eine Haltung der chinesischen Führung ist, die durchaus auch unterstützt wird, weil China ja sozusagen jetzt in diesem Fall nicht ursächlich für die Situation verantwortlich ist, sondern weil das von den USA ausgeht. Und also in der Hinsicht, wenn es um diesen Wettkampf mit den USA geht, dann glaube ich schon, dass da eine gewisse Unterstützung in der chinesischen Bevölkerung herrscht. Vor allem, weil in China schon ein sehr starker Nationalstolz vorhanden ist. Und ja, also das sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch auf Verständnis stößt.
Ja, das Hin und Her in Trumps Zollpolitik, das zieht sich auch am Mittwoch und Donnerstag weiter. Zuerst berichtete das Wall Street Journal von einer Reduktion der US-Zölle auf 50%. Am Donnerstagnachmittag wollte man von chinesischer Seite noch nichts von laufenden Gesprächen mit den USA wissen. Donald Trump hatte zuvor erwähnt, er stehe täglich in aktivem Austausch mit China. Vielleicht nicht aus wirtschaftlicher Sicht, aber du hast ja vorhin auch schon erwähnt, wie sehr man sich eigentlich auf so einen Fall vorbereitet hat. Aber vielleicht doch eben aus politisch-strategischen Überlegungen heraus. Kommt vielleicht China so ein Handelskrieg auch in gewisser Weise entgegen? Also wir haben ja zum Beispiel auch bei Themen wie der internationalen Klimadiplomatie gesehen, wie die Tatsache, dass die USA da auslassen, sich nicht mehr einbringen, China die Vorlage liefert, sich als verlässlichen Verbündeten zu inszenieren. Ist das jetzt auch so eine Gelegenheit?
Ja, das sehe ich schon so. Also wie du auch gerade gesagt hast, versucht China sich da eigentlich schon seit Jahren zu positionieren als Alternative zu den USA. Es bietet sein Gegenmodell an, vor allem im globalen Süden. Und gerade jetzt, wenn es um diesen Handelsstreit geht, wo ja die Politik von Donald Trump sehr schwer nachvollziehbar ist, erratisch ist, dann kann sich die kommunistische Führung jetzt als verantwortungsvoller Partner darstellen, als verantwortungsvolle Großmacht positionieren, die sich eben an internationale Regeln hält, die sich an die Regeln der Welthandelsorganisation hält. Und diese Narrative, die Peking jetzt schon seit Jahren verbreitet, kann sich so auch nochmal stärker propagieren.
Jetzt hat Donald Trump so etwas wie ein Einlenken angedeutet. Der US-Finanzminister hat dem kurz danach gleich wieder widersprochen. Irgendwie gehen beide Seiten schon davon aus, dass auf die Dauer solche Zölle nicht haltbar sein werden. Sollte so ein Einlenken von Seiten der USA kommen, bedeutet das dann, dass China den Handelskrieg unter Anführungszeichen gewonnen hat?
Also so würde ich das jetzt nicht sehen. Ich glaube schon, dass dieses erste Einlenken sozusagen ein narrativer oder Propaganda-Teilerfolg ist für die Führung, die ja vermittelt, sie will Stärke zeigen, sie lässt sich nicht auf diese Spiele von Donald Trump ein, und das kann sie sicher auch so in der Bevölkerung ganz gut verkaufen und nach außen hin. Also dass sie stark bleiben werden, weil sie im Endeffekt nicht der Auslöser sind. Aber ich glaube schon, dass es auf beiden Seiten eine Gesprächsbereitschaft gibt. Es wird auch berichtet, dass Vertreter derzeit in den USA sind, chinesische Vertreter. Also es könnte auch sein, dass man da sozusagen zeigen will, dass man für Verhandlungen bereit ist. Es ist natürlich alles schwer, das von außen zu beurteilen. Aber die größeren Probleme, die bleiben ja nach wie vor bestehen. Und der Finanzminister, der US-Finanzminister Bessent, hat ja auch gesagt, dass er glaubt, wenn es zu Verhandlungen kommt, dass dann ein Deal erst in 2 bis 3 Jahren abgeschlossen werden kann. Also das erscheint jetzt nach einem sehr langen Zeitrahmen. Aber die bisherigen Verhandlungen, die Donald Trump geführt hat mit China in seiner ersten Amtszeit, die sind ja eigentlich kläglich gescheitert. Man ist da zu einer Übereinkunft gekommen, zu diesem Phase-One-Deal, und zu dieser zweiten Phase ist es dann nie mehr gekommen, und selbst die ersten Vereinbarungen wurden dann eigentlich schon gebrochen. Also man will da versuchen, nachhaltige Lösungen offenbar zu finden. Und diese, was ich angesprochen habe, langfristige Probleme, also da geht es ja um diesen technologischen Wettkampf, von dem wir vorher schon gesprochen haben. Es geht darum, dass China im Endeffekt, dass die chinesischen Erfolge auch auf US-Wissen basieren, vor allem im Technologiebereich. Also da bestehen noch massive Abhängigkeiten. Auf der anderen Seite sind die USA von China abhängig in gewissen Bereichen wie Rohstoffe. Es bestehen Probleme oder unterschiedliche Vorstellungen, was Menschenrechte betrifft, auch wenn es um nationale Sicherheit geht, die Taiwan-Frage. Also das sind alles Riesenkomplexe, die nicht so einfach gelöst werden können.
Viele dieser Bereiche, die du angesprochen hast, beschäftigen uns auch in Europa, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Da ist ja China auch in Bereichen, Stichwort Cleantech, Weltmarktführer, die eigentlich wir Europäer auch gerne für uns beanspruchen würden. Welche Umgangsweise bietet sich denn an mit Chinas Wirtschaft?
Also ich glaube, dass da der Ansatz der EU-Kommission schon ganz sinnvoll ist, dass man sagt eben, dass China ein Partner, ein Kooperationspartner ist, ein wirtschaftlicher Wettbewerber und ein Systemrivale. Und gerade es wird da immer auch dieser Bereich Klimawandel angesprochen, wenn es um Kooperation geht. Aber da muss man auch sagen, dass das einfach auch deswegen ist, weil China in diesem Bereich technologisch schon enorm führt. Und also das, was ich jetzt immer wieder lese von Experten, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, also mit Wissenschaftskooperation oder dem Teilen von Technologie mit China, da wird eben ein Konzept vorgeschlagen, dass man sich in den Bereichen, wo man führt, wo man technologisch und wissenschaftlich führt, dass man diesen Vorsprung, dass man in den Bereichen, wo man sozusagen auf einem gewissen Level, auf einem gleichen Level ist, dass man den zumindest hält, diesen Level, also dass man sich da nicht überholen lässt, und dann auf der anderen Seite dort, wo China, Europa und die USA schon überholt hat, dass man da sozusagen auch die chinesischen Tricks anwendet. Tricks ist jetzt vielleicht ein bisschen zu salopp gesagt, aber und sozusagen da auch chinesisches Wissen abzapft. Und auf der anderen Seite natürlich auch seine eigenen Märkte schützt und schaut, dass China da eben nicht noch mehr Wissen ausspionieren kann.
Marlies, vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Aktuell haben übrigens auch ein Dutzend demokratisch regierter US-Staaten vor dem Gericht für internationalen Handel in New York Klage gegen Trumps Zollpolitik eingelegt. Die Befugnis, Zölle einzuheben, liege laut Verfassung beim Kongress und nicht beim Präsidenten. Bis die Sache vor Gericht geklärt wird, müssen wir uns aber wohl noch auf die eine oder andere Überraschung aus Trumps Maßnahmenfundus einstellen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.